ARD. SWR Kultur. Forum. Entscheidung auf den letzten Metern. Rheinland-Pfalz wählt. Heute mit Eva Röder. Auch in Rheinland-Pfalz galt es lange als sicher, dass die CDU nach 35 Jahren die Führung des Landes von der SPD übernehmen wird. Jetzt zeichnet sich doch wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den seit anderthalb Jahren amtierenden Ministerpräsidenten Alexander Schweizer und seinem Herausforderer Gordon Schnieder von der CDU ab. Doch welche Themen werden die Wahl eigentlich entscheiden? Welche Rolle spielt die AfD im Land? Und was bedeutet das alles am Ende eigentlich für die Menschen in Rheinland-Pfalz? Darüber diskutieren wir im Forum bei SWR Kultur. Ich begrüße meine Gäste. Christian Buttgereit ist dabei. Er ist Landtagskorrespondent beim SWR. Dr. Anna-Sophie Heinze, Parteienforscherin an der Uni Trier. Und Timo Steppert. Er ist Korrespondent bei der FAZ für Hessen, das Saarland und natürlich auch Rheinland-Pfalz. Herr Steppert, Sie fahren durchs Land, von Mainz in die Eifel, von Trier in die Pfalz. Was ist denn Ihrer Beobachtung nach in den letzten Monaten das Thema, die Sorge, der Wunsch, der den meisten Menschen unter den Nägeln brennt?
Ich glaube, das ist tatsächlich unterschiedlich. Also im Norden von Rheinland-Pfalz zum Beispiel sehen wir, dass viele Notaufnahmen in den vergangenen Jahren geschlossen haben. Da ist die Gesundheitsversorgung ein Problem. Es gibt zu wenig Hausärzte, Fachärzte fehlen. Da erzählen Leute davon, dass sie eben sehr lange, teilweise bis zu 30 Minuten bis zur nächsten Stroke-Unit brauchen. Also die Versorgung.
Schlaganfall-Unit, ja.
Genau, die Versorgung im Fall eines Notfalls ist nicht ausreichend. Wenn man dagegen in den Süden des Landes schaut, nach Ludwigshafen zum Beispiel, geht es vor allen Dingen um das Thema Bildung. Da gibt es Berichte über Gewalt an einer Realschule, die sich aber auch an anderen Schulen fortsetzen. Viele Kinder in der ersten Klasse bleiben dort sitzen und es fehlen ganz viele Kita-Plätze. Und Bildung ist nun mal das wichtigste Thema, das die Landespolitik hat.
Mhm. Herr Buttgereit, auch Sie, der SWR, und Sie sind mit den Menschen in Kontakt auf der Straße, aber haben auch online gefragt, die Userinnen und User, was brennt euch unter den Nägeln, was ist euch wichtig, welche Fragen habt ihr an die Kandidatinnen und Kandidaten? Was hat sich da für ein Bild abgezeichnet?
Ja, auch ganz klar Bildung. Es gab ja doch Schlagzeilen. Timo Steppert hatte das schon angesprochen, vor allen Dingen im Raum Ludwigshafen, von Grundschulen, wo Kinder eben reihenweise die Klassen wiederholen müssen, von Gewalt an Schulen, was ja sogar bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Das beunruhigt die Menschen natürlich. Wir haben auch natürlich ein Arbeitsplatzthema hier in Zeiten, wo es für immer mehr Unternehmen schwierig wird. Wir haben hier mit der BASF ein sehr großes Unternehmen, an dem viel dranhängt. Jetzt hat die BASF schon angekündigt, tausende Werkswohnungen verkaufen zu wollen. Das sorgt für Unruhe im Land. Und dann gibt es da persönliche Dinge, wie zum Beispiel die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge. Also wenn die Straße vor der eigenen Haustür erneuert wird, dann muss man als Bürger dazu in Rheinland-Pfalz seinen Obolus leisten. Und zwar direkt als Ratenzahlung. Das ist in Rheinland-Pfalz ein Unikum. Das haben andere Länder abgeschafft. Die CDU hat es lange gefordert. Die Freien Wähler haben es gefordert. Die AfD. Alle haben es im Landtag beantragt. Und es ist immer an der Regierung abgeprallt. Aber es ist etwas, was, glaube ich, jetzt manchem den Ausschlag geben könnte, zu sagen, wenn diese Regierung das nicht will, wo sind denn die Alternativen?
Wir wollen auf die einzelnen Themen natürlich auch nochmal in der Sendung eingehen. Davor, Frau Henze, aber noch eine Frage an Sie. Gibt es eigentlich einen richtigen Wahlkampf in Rheinland-Pfalz, beziehungsweise spitzt er sich in irgendeiner Form zu oder hoffen vor allem die beiden Kandidaten von SPD und CDU, die ja dann auch wahrscheinlich danach koalieren werden, dass sie es möglichst unbeschadet über den Sonntag schaffen?
Ja, ich würde schon sagen, dass es ganz klar einen Wahlkampf gibt, der sich einmal um einzelne Themen, die auch schon gerade angerissen wurden, dreht, aber zum anderen natürlich auch um Kandidaten. Und hier ist es genau der Spagat, einmal natürlich politische Unterschiede zwischen den Parteien und den Spitzenkandidaten aufzuzeigen, aber hier auch nicht unnötig in Schlammschlachten, die im Endeffekt der Demokratie als Ganzen schaden, zu verfallen. Und genau in diesem Spagat befinden wir uns gerade schon sehr, sehr deutlich im Wahlkampf in Rheinland-Pfalz.
Gehen wir mal auf die Themen ein. Beide Korrespondenten haben schon das Thema Bildung angesprochen. Da ist Rheinland-Pfalz, hat immerhin kostenlose Kita-Plätze, den Ganztag recht weit ausgebaut, aber eben die eben angesprochenen Probleme. Wenn wir jetzt die beiden Kandidaten fürs Ministerpräsidentenamt oder die wahrscheinlich das Amt übernehmen werden, nehmen und ihre Parteien, Herr Buttgereit, wo unterscheiden die sich denn in diesen Punkten? Was will die CDU, was die SPD die ganze Zeit falsch gemacht hat?
Genau, vor allen Dingen sagt sie der SPD, dass sie die ganze Zeit was falsch gemacht hat, obwohl die SPD ja lange propagiert hat, Rheinland-Pfalz ist das Bildungsland Nummer eins. Sie haben da auch mal sehr viel Energie und sehr viel Geld reingesteckt, aber irgendwann den Anschluss verloren. Und das wirft ihnen die CDU natürlich vor, weil die Probleme sichtbar sind. Sie sagen, ihr habt natürlich zu wenig Grundschullehrer hier, weil die in Nachbarländern besser bezahlt werden, A13. 13 ist ein Stichwort. Das soll nach der Wahl kommen, sagt die SPD. Man kann sich fragen, warum nicht vorher? Die CDU sagt, wir müssen ein Sofortprogramm jetzt auflegen, zum Beispiel mit Zulagen auch für Lehrkräfte an besonders belasteten Schulen, mit mehr Schulsozialarbeit, mit Polizeieinsätzen, die abgerechnet werden. Und zwar von den Verursachern wollen wir das Geld eintreiben, wenn eben die Polizei an Schulen kommen will. Aber vor allen Dingen geht es eben um Sprachtests und ein verpflichtendes Kita-Jahr, um die Kinder quasi beschulungsfähig überhaupt zu machen, wenn sie in die Grundschule kommen. Das sind die Ansätze der CDU und die SPD sagt dagegen, wir wollen vor allen Dingen kostenfreie Bildung und jetzt eben auch in Form von Schulbüchern, von Heften. Da soll jeder das umsonst bekommen. Da stellt sich schnell die Frage, warum muss das jeder bekommen und nicht nur Leute, die vielleicht sozial schwächer sind und es nötig haben. Der Ministerpräsident sagt daraufhin dann immer, jedes Kind sei eben gleich viel wert. Aber beides kostet natürlich eine Menge Geld. Und Gordon Schnieder, der CDU-Spitzenkandidat, hat gesagt, beim Thema Bildung koste es, was es wolle. Von daher muss man da gar nicht mehr nach der Finanzierbarkeit fragen.
Ich glaube, das Problem ist ja so ein bisschen, in Rheinland-Pfalz hat sich in den vergangenen Jahren ja immer weiter in so einen Abstiegskandidaten, das ist, glaube ich, der Begriff, den die CDU mal verwendet, entwickelt. Mhm. Also in den gängigen Bildungsrankings sehen wir, dass das Land deutlich in der unteren Hälfte der Länder gelandet ist. Und ich glaube, vor allen Dingen vor dem Versprechen, die SPD verspricht ja Bildungsgerechtigkeit, muss man da auf zwei Zahlen schauen. Das eine ist, dass eben so viele Kinder sitzen bleiben. In keinem anderen Bundesland bleiben so viele Kinder sitzen. Das hat viel mit frühkindlicher Bildung zu tun. Es gibt zwar viele Kita-Plätze, aber die Förderung findet dort nicht genug statt. Der Ansatz der SPD ist, diese Förderung, die Sprachförderung auch weiterhin in den Kitas stattfinden zu lassen. Da sagt zum Beispiel die CDU, muss man da nicht vielleicht auch in die Schulen gehen und die Kinder aus dem Vorschulbereich in die Schulen bringen, um dass die dort sozusagen die notwendigen Fähigkeiten erlangen. Und eine andere Zahl, die ich interessant finde, die sich auch so ein bisschen, die Probleme aufzeigt, ist, dass es für ein westdeutsches Bundesland besonders viele Schüler gibt, die keinen Schulabschluss machen in Rheinland-Pfalz.
Gleichzeitig sagt Schweizer auch immer, naja, dafür ist bei uns am wenigsten vom Geldbeutel der Eltern abhängig.
Wobei auch das schlechter geworden ist tatsächlich. Ja. Das war ein Merkmal von Rheinland-Pfalz, dass man tatsächlich sowas wie Bildungsgerechtigkeit hergestellt hat. Aber das ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Das geht aus dem eigenen Armuts- und Reichtumsbericht der Landesregierung hervor.
Mhm. Die beiden Landeskorrespondenten, Frau Heinze, sagen jetzt, das ist eins der Themen, die auch heftig diskutiert werden. Es gibt Eltern im Land, Schülerinnen, Schüler im Land, Kinder, die es schwer haben in der Schule und dadurch natürlich auch in der Zukunft. Was glauben Sie, welchen Einfluss hat dann aber so ein Thema auf eine Wahlentscheidung?
Ein großes. Und für mich als Politikwissenschaftlerin ist es auch spannend zu sehen, dass hier wirklich auch ein klassisches Landesthema im Fokus des Wahlkampfes steht.
Also das ist nicht selbstverständlich.
Nö, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Es gibt ja auch durchaus viele Themen, wo eine Landesregierung jetzt gar nicht so viele Kompetenzen hat, weil es zum Beispiel eher auf der Bundesebene angesiedelt ist, das Thema. Aber Bildung ist ganz, ganz klassisch Ländersache. Insofern ist das hier eigentlich gut verortet und spannend. Und so ein Thema und die vor allem die Unterschiede zwischen den beiden großen Parteien, die jetzt hier gerade schon ausgeführt wurden, können durchaus einen Unterschied machen, weil wir wissen aus der Wahlforschung, dass Menschen nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch darüber hinaus ihre Wahlentscheidung immer kurzfristiger treffen. Mhm. Und zwei Faktoren spielen da eine besondere Rolle. Einmal einzelne Themen, also welche Position habe ich in einzelnen Sachfragen, zum Beispiel Bildung oder auch Wirtschaft oder anderes. Und eben auch Kandidaten. Insofern spielt das schon eine große Rolle.
Das mit den Kandidaten ist ja ein interessantes Phänomen. Man könnte ja meinen, auch Alexander Schweizer von der SPD, amtierender Ministerpräsident, macht jetzt ein bisschen einen auf Cem Özdemir, versucht so ein bisschen Distanz zur Bundespartei zu gewinnen und dann nochmal was rauszuholen, weil er als Kandidat auch, zumindest laut Umfragen, beliebter ist oder vor allem erstmal bekannter als sein CDU-Konkurrent Gordon Schnieder. Ist das jetzt was Neues, dass sich immer mehr auf die Kandidaten zuspitzt? Oder war das nicht schon immer so, gerade in der Landespolitik, Frau Heinze?
Das ist nichts Neues und das ist strategisch auch ziemlich klug von ihm. Mhm. Denn, wie ich bereits gesagt habe, einer der zentralen Faktoren ist eben die Kandidatenorientierung von den Parteien. Und es wäre sehr merkwürdig, wenn er eben diese guten Beliebtheits- und vor allem Bekanntheitswerte nicht ausschlachten würde, wenn er mehr auch vielleicht aus Berlin auf Rückenwind irgendwie schauen würde. Das wäre strategisch wahrscheinlich eher schlechter für ihn und seine Partei. Insofern, dadurch, dass auch die langfristigen Parteibindungen von Wählern und Wählerinnen an die Parteien, also einmal SPD, immer SPD wählen, zurückgehen, kommt es immer mehr auf die einzelnen Kandidaten und ihre Beliebtheit an und eben auf einzelne Themen. Aber es wäre strategisch nicht klug von ihm, da überhaupt nicht drauf zu gehen.
Die SPD macht das ja schon sehr lange. Das ist ja auch im Prinzip der Grund, warum sie seit 35 Jahren dieses eigentlich konservativ und ländlich geprägte Land regieren kann. Da war der Wechsel von Scharping zu Beck, von Beck zu Dreyer. Das war immer während der Amtszeit. Und man sollte sich dann eben als Ministerpräsident einen Amtsbonus erarbeiten. Und was ich interessant finde, ist, Alexander Schweizer hatte ja jetzt so 1,5 Jahre, um sich im Amt zu profilieren. Wenn man das vergleicht, Malu Dreyer 2016, das wäre so die Wahl, die man vergleichen könnte, was die Beliebtheitswerte betrifft. Das funktionierte ja immer so, dass sozusagen der Kandidat die Partei mit nach vorne zieht. Dreyer kam auf fast 36%, auch 2021. Und die Beliebtheitswerte von Malu Dreyer damals, 2016, als sie noch nicht so lange im Amt war, lagen deutlich höher. Über 50% der Rheinland-Pfälzer hätten sie direkt gewählt. Bei Schweizer sind es jetzt 38%.
Wobei, sie war auch bekannter, oder nicht?
Naja, also sie war 3 Jahre im Amt. Er ist jetzt 4 Jahre im Amt von mir aus. Aber sozusagen, wir vergleichen es ja nicht mit der Pandemie 2021. Also worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen, wir haben es mit einem schlechteren Bundestrend zu tun für die SPD. Das macht es sicherlich zu einem größeren Problem für die Partei. Und gleichzeitig damit, dass Alexander Schweizer sich wirklich aufreibt. Also ich habe auch den Eindruck, wenn man ihn begleitet, dass der bis zur Grenze der Erschöpfung Wahlkampf macht und auch seit 20 Monaten im Land unterwegs ist, sich das aber nicht in seinen Beliebtheitswerten unbedingt in der Form widerschlägt, wie er sich das, glaube ich, erhofft hat.
Ich glaube, Beliebtheit und Bekanntheit, das sind so die beiden Faktoren, die nicht unbedingt Hand in Hand gehen an der Stelle. Man hat versucht, Schweizer bekannt zu machen vom ersten Tag an. Deshalb eben auch schon, wie Timo Steppert sagt, die 20 Monate, die er über Land gefahren ist, um sich bekannt zu machen. Aber das hat an der Beliebtheit vielleicht nicht so viel geändert. Und wir haben jetzt auch mit einem Konkurrenten zu tun, der eben nicht so bekannt ist, aber daran natürlich auch arbeitet. Von daher wird natürlich diese Schere zwischen beiden bis zum Wahltag vielleicht auch noch immer etwas enger. Und diese Polarisierung auf die Person, das haben wir bei vorherigen Wahlen auch schon gesehen, die gehen natürlich immer zulasten der kleineren Parteien. Ja. Man sieht das jetzt bei den Umfrageergebnissen beispielsweise für die Grünen, die dann eher runtergehen. Man spricht bei den kleineren Parteien auch davon, dass die SPD dann den Staubsauger anschmeißt und quasi alles versucht, auf sich zu konzentrieren und zu sammeln. Und man sieht das bei Schweizer eben auch inhaltlich, dass er zum Beispiel jetzt immer in jeder Rede den Klimaschutz betont. Das hat er am Anfang des Wahlkampfes nicht gemacht, aber jetzt geht es eben darum, die grünen Wähler davon abzuhalten, grün zu wählen und damit vielleicht indirekt eben den CDU-Kandidaten zu unterstützen.
Ja, die wollen wir nicht unterschlagen in dieser Sendung, ja, auch wenn sie jetzt vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle spielen werden, aber sind immer noch wählbar, die kleinen Parteien. Eine Frage noch, Herr Steppert, zu den beiden Spitzenkandidaten jetzt, die wahrscheinlich dann auch den Ministerpräsidenten stellen. Gordon Schnieder, CDU, Alexander Schweizer, SPD. Mit was für Charakteren haben wir es da zu tun? Sie haben die ja auch viel begleitet auf Veranstaltungen. Die passen sich sicher auch ihrem Publikum an, aber worauf kann man setzen?
Absolut. Alexander Schweizer tritt ja ganz viel in Kneipen auf in diesem Wahlkampf. Mhm. Das sind auch die Orte, an denen er einfach wahnsinnig gut funktioniert. Nach seiner Alexander Schweizer Tour, wo er eine Stunde lang eine Rede hält, ist es so, dass danach nicht Fragen gestellt werden, sondern Besucher können sich anstellen und Selfies machen und auch mit ihm ins Gespräch kommen. Das ist schon gezielt eher ein unpolitisches Format. Leute können natürlich was Politisches fragen, sie tun es aber meiner Erfahrung nach nicht so oft im Gespräch mit ihm. Gordon Schnieder dagegen ist tatsächlich einfach ein eher reservierter Typ, zurückhaltend, kommt aus der Eifel. Also wir haben es tatsächlich mit so einem Landesgegensatz zu tun. Der leutselige Schweizer aus dem Süden und gegen diesen Schnieder, der wie er auch katholisch Familie, das vereint sie, aber eher der zurückhaltende Typ ist, manchmal auch als farblos beschrieben wird und auch in der eigenen Partei, der hat die hinter sich vereint, aber da gibt es schon manche, die sich auch gewundert haben in den letzten Monaten, warum greift er denn nicht mehr an, warum macht er denn nicht mehr? Und da viel zurückhaltender agiert hat als seine Vorgänger, die sich an der SPD-Landesregierung abgearbeitet haben.
Wobei beides Jungs vom Land, das spielen sie auch immer gerne in den Vordergrund. Wir kommen hier zünftig vom Land und wissen, wie es den Menschen dort geht. Ne? Das ist ja schon bei beiden auch wirklich Teil der strategischen DNA. Ne?
Absolut, Rheinland-Pfalz ist ja auch zu 3/4 Land. Man gewinnt hier Landtagswahlen natürlich auf dem Land und deswegen versuchen beide das natürlich auch hervorzustellen. Im TV-Duell des SWR haben sie ja beide davon gesprochen. Der eine war Bürgermeister Gordon Schnieder in Birisborn, in seiner Heimatgemeinde. Bei Alexander Schweizer liegt es deutlich länger zurück. Da war er mal Verbandsgemeinderat und im Kreistag in der Südpfalz. Also beide zeigen da, dass sie verwurzelt sind, dass sie da auch immer noch leben. Also das ist ja tatsächlich auch eine starke Verwurzelung, die sie beide haben.
Frau Heinze, Herr Steppert hat es eben schon angesprochen. Gordon Schnieder hätte ja durchaus Möglichkeiten gehabt, ja noch stärker anzugreifen, noch ein bisschen mehr Reibung zu erzeugen. Das tut er nicht. Er lässt auch das ein oder andere Skandal vorüberziehen. Wir haben aktuell eine Debatte gehabt über Sonderurlaub einer Beamtin im Innenministerium im SPD-geführten, die dann für 1,5 Jahre beurlaubt wurde, um den Wahlkampf zu leiten von der SPD. Dafür bekommt sie zwar kein Geld direkt, aber ihre Pensionsansprüche steigen. Da gibt es Diskussionen, inwieweit das rechtens ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Die CDU hat das auch kritisiert, aber das hätte man ja jetzt noch mal bis zum Wahlkampf ordentlich hochtreiben können. Wieso macht er das nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Und natürlich sind die Parteien ja auch in einer strategisch ein bisschen schwierigen Situation. Einerseits machen sie ganz klassisch Wahlkampf und stellen ihre inhaltlichen Unterschiede zueinander heraus. Auf der anderen Seite ist ziemlich klar, dass es nur eine politisch und rechnerisch mögliche Koalitionsoption geben wird. Und das ist eine Koalition aus CDU und SPD. Spannend ist eben, in welcher Reihenfolge. Aber das bringt die beiden Parteien natürlich vor die schwierige Situation, zum einen Unterschiede klar machen zu müssen, zum anderen eben nicht auf irgendwelche Schlammschlachten da zu setzen. Und so kann ich mir das erklären. Zudem kommen da, glaube ich, auch persönliche Faktoren noch dazu. Also wie sehr sind die Kandidaten auch an einzelnen Streitigkeiten, an einzelnen Schlammschlachten interessiert oder nicht. Hier scheinen jetzt beide sozusagen relativ vernünftig und eher ruhiger zu sein.
Die verstehen sich auch ganz gut, Herr Böttgereit, oder?
Ja, die duzen sich auch, wenn sie nicht gerade auf der Wahlkampfbühne sind und haben sicherlich eine gewisse Seelenverwandtschaft qua Herkunft schon. Wir haben da eben drüber gesprochen. Und natürlich wissen sie, dass sie miteinander auskommen müssen, in welchen Rollen auch immer. Schweizer hofft natürlich, dass er in der Rolle des Ministerpräsidenten ist und Schnieder in der des Stellvertreters. Aber das ist ja noch lange nicht ausgemacht.
Ich glaube übrigens, dass da bei Schnieder schon auch ein sehr kalkulierter Ansatz dahinter steckt. Die rheinland-pfälzische CDU hat sich sehr lange an der SPD abgearbeitet und da waren Spitzenkandidaten wie Julia Klöckner, ich will da nicht zu sehr ins Historische gehen, aber Julia Klöckner zum Beispiel, die sehr stark angegriffen hat, sehr scharf war und sich auch oft im Ton vergriffen hat. Zumindest ist das so die Analyse bei der CDU, dass sie halt sagen, mit dieser aggressiven Art, das mögen die Rheinland-Pfälzer nicht. Also man will auch Schnieder eher in einer fast präsidentiellen Art darstellen, so eine Art Ministerpräsident, der eigentlich noch nicht ist, staatstragend tritt da auf, obwohl er, wie gesagt, eigentlich der Herausforderer ist, aber so ein bisschen so tut, als ob er längst in der Staatskanzlei wäre.
Ist das was Rheinland-Pfälzisches, Frau Heinze? Weil das war ja ganz interessant, wenn wir es vergleichen mit Baden-Württemberg. Cem Özdemir hat es ja auch quasi zur Strategie gemacht, bei jeder Diskussion, bei jedem Soundbit, was er irgendwie von sich gegeben hat, klarzumachen, wir müssen über die Grenzen der Parteien zusammenarbeiten, in Zeiten der Krise Vertrauen schaffen. Ne? Also das scheint ja auch so ein Topos zu sein, der wieder wichtiger wird, weil die Leute vielleicht wirklich nicht mehr so viel Bock haben auf die, wie hat er es genannt, diesen Kesselflickerstreit.
Ja, es ist zumindest, wenn man sich jetzt mal langfristig anschaut, wie die Parteiensysteme sich entwickeln, etwas, das gefragt ist. Wie gut arbeiten die Parteien über ihre Parteigrenzen hinweg zusammen? Mhm. Auch wie vereinend sind da einzelne Kandidaten, Vorsitzenden etc.? Und wenn wir uns anschauen, dass es sowieso schon eine wachsende gesellschaftliche und auch parteipolitische Polarisierung gibt, dann macht so ein Ansatz auf jeden Fall Sinn. Also es macht Sinn, nicht sich in einzelnen rhetorischen Streitigkeiten vielleicht zu verwickeln, sondern eben zu schauen, okay, was sind unsere inhaltlichen Unterschiede, was sind unterschiedliche Lösungswege, die unsere Parteien vielleicht für einzelne politische Themen haben, aber was sind auch die gemeinsamen Sachen? Das, wo wir uns hier nicht irgendwie gegeneinander ausspielen lassen, denn immer wenn es sozusagen auf diese Ebene geht, generelle Schlammschlachten zu führen, dann schadet das im Endeffekt auch dem Vertrauen in die Demokratie. Dann haben die Bürger und Bürgerinnen das Gefühl, ja, was zerfetzen die Parteien sich hier die ganze Zeit, statt irgendwie Probleme zu lösen. Das ist eigentlich auch nicht im Sinne der Parteien.
Kommen wir mal auf die kleineren Parteien zu sprechen, angefangen mit den Grünen. Wir haben eben schon von diesem Staubsaugereffekt gesprochen, der SPD, also dass sich letztlich am Ende dann doch alles auf die zwei Großen konzentriert und die Menschen, die tendenziell eher links wählen, dann eher SPD wählen als zum Beispiel die Grünen. Die sind aber noch lange nicht bereit aufzugeben, ne? Oder sich dem jetzt noch größeren Koalitionspartner zu opfern. Die wirken relativ kampfbereit. Oder wie schätzen Sie das ein, Herr Böttgereit?
Nein, es gibt da durchaus auch Plakate, auf denen für die Zweitstimme Grün geworben wird.
Ah, okay.
Das sagt ja schon, dass wir die Wahlkreise doch nicht direkt gewinnen können, vielleicht bis auf Ausnahmen in Mainz möglicherweise. Und generell sagen die Grünen natürlich, wir wollen beide stimmen. Aber die Zweitstimmenkampagne ist schon ganz interessant zu sehen. Man hat nur selbst keine Machtoption, also egal egal wie man es durchrechnet, es ist eigentlich nichts realistisch nach derzeitigen Umfragen, was irgendwie die Grünen noch zu dieser Machtoption bringen könnte. Von daher setzen sie eben auch auf ihre urgrünen Themen. Jetzt plakatiert wird da eben mit Demokratie, mit Umweltschutz, und das findet man ja auch im Wahlprogramm ganz vorne. Also es ist natürlich nach 10 Jahren Regierungsbeteiligung dann hart zu wissen, wir kämpfen darum, einen möglichst guten Platz in der Opposition zu bekommen und werden da sicherlich die Nummer 2 sein hinter der AfD. Das ist aus grüner Sicht ein bisschen schmerzhafter Wahlkampf, glaube ich, weil sie auf der anderen Seite jetzt eben durch Cem Özdemir große Erfolge feiern in Baden-Württemberg, weil sie wieder back on the stage sind, wenn man das so auf der bundespolitischen Bühne vielleicht auch euphemistisch sagen könnte. Man hat hier im Wahlkampf sogar Robert Habeck eingesetzt, der nach Mainz kam und viele AnhängerInnen hinter sich geschart hat. Also die Grünen haben schon viel gemacht. Sie sagen, wir haben eine gute Bilanz, sie haben vieles auch nicht geschafft in der Klimapolitik, aber durchaus auch Erfolge, wie eben dieses Klimaschutzgesetz, das sie gegen den Widerstand der FDP in der Koalition durchgedrückt haben und gegen eine SPD, die da auch eher knirschend zugestimmt hat. Also sie haben schon was gewuppt, aber all das droht nun jetzt irgendwie dann auch in einer großen Koalition an Bedeutung zu verlieren.
Naja, und wir haben es ja auch mit Grünen zu tun, die tatsächlich ja nicht vergleichbar sind mit Baden-Württemberg. Also das, was die Ländlichkeit betrifft, ist das gar nicht so entscheidend, aber aus diesem Ländlichen in Rheinland-Pfalz heraus haben sie sich sehr auf die Städte konzentriert. Das komplette Führungspersonal, die ersten 3 Listenplätze kommen aus Mainz oder aus dem Mainzer Umland. Und das merkt man der Partei jetzt schon sehr stark an, dass sie eben diesen Fokus auf die Universitätsstädte hat. Und erinnere mich auch, dass ich vor ein paar Tagen erst die Katrin Eder, die Spitzenkandidatin, gefragt habe, was lernen Sie denn jetzt aus der Wahl von Cem Özdemir? Kann es jetzt nicht sein, dass Sie sozusagen stärker in die Mitte orientieren müssen und weg von den Nischenthemen? Und dann sagt sie halt, naja, aber Klimaschutz ist ja kein Nischenthema und will halt sich sehr darauf konzentrieren, eben mit diesen Kernthemen Demokratie und Klimaschutz die Kernwählerschaft abzuholen. Die Grünen in Rheinland-Pfalz haben ja einfach sehr lange mit der 5%-Hürde gekämpft. Das ist diesmal nicht ihr Thema, aber deswegen versuchen sie, ihre Kernklientel an sich zu binden und denken auch nicht unbedingt darüber hinaus.
Das ist ja mal eine wichtige Frage, Frau Heinze. Ist Klimaschutz ein Nischenthema? Rheinland-Pfalz hat sich ja auch wie Baden-Württemberg verpflichtet, 5 Jahre vor dem Bund klimaneutral zu werden, also 2040 statt 2045. Ist das ein Nischenthema? Interessiert das gerade die Leute?
Also generell ist es natürlich kein Nischenthema, wenn wir uns anschauen, welche Bedeutung das Thema für frühere Landtagswahlen und auch für Bundestagswahlen hatte. Jetzt in diesem Monat in Rheinland-Pfalz kann man sagen, ist es schon deutlich zurückgestellter als das letzte Mal 2021, als es unter die wichtigsten wahrgenommenen Themen mit gerankt wurde von den Wählern und Wählerinnen. Das hat sich jetzt verändert und das merken natürlich vor allem die Grünen, klar, weil das ein klassisches Thema ist, in dem sie ihre Themenherrschaft ausspielen können, also ein Thema, womit sie besonders stark in Verbindung gesetzt werden. Und generell merken das die Grünen genauso wie andere Parteien, die AfD, die Themenherrschaften haben im Bereich der Migration. Wenn diese Themen gerade nicht ausgespielt werden, dann ist es eher schlecht für die Parteien.
Wir wollen mal, bevor wir zur AfD dann nochmal separat kommen, noch auf die FDP kommen, immer noch in der Regierung, aber taucht in Prognosen gar nicht mehr auf, weil sie fernab der 5%-Hürde scheint bisher, während die Freien Wähler und die Linken so an der 5%-Hürde kratzen. Herr Buttgereit, wie sind diese 3 Parteien einzuschätzen?
Ja, die FDP hat an der Regierung teilgehabt. Sie hatte letztendlich auch eine relativ große Präsenz im Landtag und Aufmerksamkeit, aber ist, glaube ich, durch die Entwicklung in Berlin, durch das Platzenlassen der Ampel dort in die politische Bedeutungslosigkeit geschleudert worden. Und da kann auch kein Landesverband gegen anhalten.
Dabei waren Sie aber lange an der Regierung in Rheinland-Pfalz immer wieder, ne?
Absolut, also, immer wieder. Also wenn wir mal in die Geschichte gucken, zum Beispiel Wirtschaftsminister sind in den letzten 35 Jahren, gab es mal einmal 5 Jahre einen von der SPD. Die anderen kamen immer von der FDP. Aber das nützt der Partei jetzt nichts. Das ist brutal, dieser Effekt aus Berlin. Und wir sehen sie in den Umfragen ja nicht mehr gelistet, also nur unter Sonstige. Da gibt es rechnerisch zumindest offenbar keine Chance, wieder in den Landtag einzuziehen, obwohl Daniela Schmidt, die Wirtschaftsministerin und Landesvorsitzende, kämpft wie eine Löwin. Aber so wie es aussieht, wird ihr das nichts nutzen.
Herr Steppert, wie schätzen Sie die 3 Parteien ein? Jetzt vielleicht über die FDP hinaus, noch Linke und Freie Wähler?
Die Linke in Rheinland-Pfalz hat zum ersten Mal ja eine Chance, in den Landtag zu kommen. Die kratzt ja so in dieser 5%-Hürde. Das hat auch sehr viel mit dem Bundestrend zu tun. Ich habe mir auch das Wahlprogramm mal angeschaut, wenn man zum Beispiel das Thema Wohnen sich anschaut, was die Linke sehr stark macht. Die haben da auch zum Beispiel diese Mietbremse-App auf den Weg gebracht, die sie auch schon in anderen Bundesländern und im Bund irgendwie versucht haben zu promoten. Also die Wähler bei den Sorgen, um ihre zu hohe Miete mitzunehmen. Die Konzepte, die Linke da in Rheinland-Pfalz anbietet, sind die gleichen wie in Berlin und sonst wo. Da geht es um Enteignen von Konzernen und sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich im Land verfängt. Es ist vor allen Dingen sehr auf den städtischen Raum, von dem es halt in Rheinland-Pfalz nicht so viel gibt, ausgelegt. Und das Dritte sind die Freien Wähler, die eben total kommunal sind. Die sind besonders stark in der Eifel. Die haben sich in der letzten Legislaturperiode total zerstritten. Der Vorsitzende Joachim Streit war ins Europäische Parlament gezogen und daraufhin sind in einem internen Streit alles sehr kompliziert. Zwei Abgeordnete ausgetreten, haben die Fraktion verlassen, hin und her. Interessant ist, dass Streit jetzt mit wehenden Fahnen zurückgekehrt ist als Spitzenkandidat und die ganze Sache nochmal drehen will und sagt vielleicht auch was darüber aus, dass die Leute tatsächlich Landespolitik nicht so intensiv verfolgen, dass die Freien Wähler, obwohl sie eben in den 5 Jahren nicht besonders viel auf den Weg gebracht haben, wieder eine Chance haben, in den Landtag zu kommen, was mit offenbar ganz gutem Wahlkampf zu tun hat.
Wir reden über die rheinland-pfälzische Landtagswahl am Sonntag hier im Forum bei SWR Kultur. Entscheidung auf den letzten Metern haben wir die Sendung überschrieben. Mit dabei sind Christian Buttgereit, Landtagskorrespondent vom SWR, Dr. Anna-Sophie Heinze, Parteienforscherin an der Uni Trier und Timo Steppert von der FAZ. Frau Heinze, wenn wir jetzt mal auf die AfD schauen, da ist ja Rheinland-Pfalz steht da derzeit in den Prognosen bei etwa 19%, würde sich auch ähnlich wie in Baden-Württemberg verdoppeln, wenn es denn so kommt. Ist aber noch insofern ein Sonderfall, dass Rheinland-Pfalz mit Baden-Württemberg zusammen Teil der sogenannten Taskforce Südwest ist, die sich die AfD so strategisch vorgenommen hat, konzeptionell. Können Sie das mal ein bisschen näher erläutern, was dahinter steckt?
Ja, hinter der Taskforce steht das strategische Kalkül, da eben auch besonders nachzuhelfen, wo man bisher inhaltlich und personell noch nicht so gut aufgestellt war. Also das ist ein geleaktes Strategiepaper des letzten Jahres gewesen, in dem die AfD unter anderem diskutiert hat, dass man mehr Wahlkampf machen möchte, um zum Beispiel auch Frauen mehr zu erreichen, Menschen mit Migrationsgeschichte, auch ältere Wähler und Wählerinnen, die eben traditionell noch am ehesten so langfristige Parteibindungen an die CDU oder die SPD haben. Das war ein Ziel, um eben auch langfristig in diesen westdeutschen Bundesländern hier ihre Wahlergebnisse zu stärken und sich weiter zu etablieren.
Herr Buttgereit, jetzt, warum haben die sich jetzt ausgerechnet Rheinland-Pfalz ausgesucht?
Ja, weil in Rheinland-Pfalz offenbar eine ganz gute Basis da ist. Mhm. Die AfD hat sich auch vorgenommen, in den ländlichen Raum zu gehen. Davon gibt es hier eine ganze Menge. Man hat hier eine AfD, die nicht ganz so martialisch auftritt wie vielleicht in Sachsen und Sachsen-Anhalt, die in der Ansprache vielleicht etwas moderater ist und deshalb vielleicht mehr Anknüpfungspunkte auch an die Menschen hat hier. Und man muss auch sagen, bei der letzten Bundestagswahl war der meiste Zweitstimmenanteil, den die AfD erreicht hat. Das eine war Gelsenkirchen, das andere war der Wahlkreis Kaiserslautern. Also es gibt hier durchaus eine Basis. Es gibt eben aber auch wichtige Personen aus Rheinland-Pfalz. Sebastian Münstermeier, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag, ist ein Rheinland-Pfälzer. Er gilt auch als derjenige, der hier im Hintergrund die Strippen zieht und Strategiepapiere schreibt. Und man hat ja mit diesem Treffpunkt in Gauersheim, das ist ein kleiner Ort in der Pfalz, ein Exempel statuiert, indem man eine alte Dorfkneipe quasi als AfD-Treffpunkt belebt hat. Das hat sicher zu Konflikten geführt innerhalb der Bevölkerung dort. Es hat auch die Landespolitik auf den Plan gerufen, aber es ist so der erste Versuch, auf dem Land ein bisschen mehr Fuß zu fassen, fernab der großen politischen Themen, sondern quasi die Leute an der Theke irgendwie ins Boot zu holen und einen Eindruck zu vermitteln, wir kümmern uns vor Ort. Und das trifft bei Leuten, die bisher vielleicht den Eindruck hatten, die große Politik, denen sind wir relativ egal, könnte das möglicherweise ankommen.
Das Interessante ist, ich war 2-3 Mal in Gauersheim, um mir diesen Treffpunkt anzuschauen, auch mit den Leuten da zu sprechen. Und ich hatte den Eindruck, meine Erwartung wäre ein westdeutsches Dorf gewesen, dass man sich da einfach sehr klar gegen die AfD positioniert und sagt, damit wollen wir gar nichts zu tun haben. Was aber interessant ist, große Teile des Dorfes haben das nicht getan. Also es gibt eine ganze Menge Leute, die sich nicht dazu verhalten wollen. Der Bürgermeister ist im Clinch mit dem Fußballverein. Das sind alles sehr besondere lokale Sachen. Aber diese besonderen lokalen Sachen kommen daher, dass die AfD sich da eben ganz viele Anknüpfungspunkte im Dorf gesucht hat und da wirklich für eine sehr konsequente Spaltung gesorgt hat. In einem Dorf, was vorher, so heißt es zumindest, relativ intakt war. Und jetzt geht es sozusagen darum, wer positioniert sich. Im Dorf heißt es, die AfD-Anhänger haben eine Deutschlandflagge im Garten hängen. Also solche Dinge. Und dann wird das natürlich noch verstärkt durch Demonstranten, die dorthin kommen, zum Beispiel die grüne Spitzenkandidatin, der Innenminister. Dann sagen manche, die gar nichts damit zu tun haben wollen, weder mit der einen noch mit der anderen Seite, lasst uns doch einfach in Ruhe, lasst doch diese AfD-Leute machen, die stören doch keinen.
Wobei man da ja hinzusagen muss, dieser Treffpunkt Nordpfalz ist zwar ein AfD-Treffpunkt, da haben aber auch schon durchaus rechtsextreme Szenegrößen zu Besuch, die jetzt über die reine, ich weiß gar nicht, ob die auch Parteimitglieder waren, aber darüber hinaus auch eine Rolle spielen in der Szene und natürlich dann auch eindeutig einzuordnen sind. Ne? Das scheint aber keine Rolle zu spielen.
Ja, ich glaube, in der Wahrnehmung in dem Ort ist das nicht das Entscheidende. Mhm. Also mein Eindruck ist tatsächlich auch, man muss dazu sagen, wir denken ja manchmal so in diesen ostdeutschen Pfaden nach dem Motto, da ist ein verlassenes Dorf, in dem es nichts gab.
Ja.
Es gab da, also da wird eine Kerb veranstaltet, da gibt es schon eine Kneipe. Also es ist nicht so, dass die AfD sozusagen jetzt als die große Kümmererpartei kommt und die Leute in Gauersheim wieder aufrichtet. Es ist so, dass sie ein zusätzliches Angebot macht, dass sie auch manche Leute in dieser Gegend abholt, dass sie vor allen Dingen aber, deswegen passt das schon, was sie sagen, irgendwie rechtsextreme Liedermacherinnen oder sowas, dass sie vor allen Dingen Veranstaltungsort hat. Also das war ja immer das Problem für die AfD, egal wo in Deutschland, es fiel ihr immer ganz schwer, Räume zu finden, in denen sie sich treffen kann, in denen sie regelmäßige Veranstaltungen machen kann. Und das geht dort, vorher haben sie es im Rhein-Hessen-Zentrum gemacht, in der Nähe von Mainz, also erst sogar in Mainz, jetzt in der Nähe von Mainz, ein ähnliches Konzept.
Kommen wir mal darüber vielleicht noch auf ein weiteres Thema. Wir hatten es eben schon angesprochen, Herr Buttgereit, dass vor allem in Kaiserslautern jetzt bei der Bundestagswahl die AfD die meisten Zweitstimmen bekommen hat und dort gleichzeitig auch die Westpfalz so eine Region ist. Auch da brechen Arbeitsplätze weg, Industriearbeitsplätze. Jetzt war eine große Batteriezellenfabrik geplant von einem Konsortium, wo unter anderem auch Opel dazugehört, mit Förderung vom Bund, vom Land. Und auf einmal heißt es, die bricht weg. Was für einen Einfluss hat das auf Wahlentscheidungen auf die Menschen vor Ort?
Das kann man natürlich vor der Wahl schlecht sagen, ja. Aber letztendlich hören wir ja von Leuten vor Ort, dass es natürlich einen großen Frust gibt. Auch wenn die Landesregierung sagt, in diese Region ist unheimlich viel Geld geflossen in den letzten Jahren, das mag sein, aber im Gefühl der Menschen ist es offenbar noch nicht angekommen. Und das ist nun mal eine Region am Rande von Rheinland-Pfalz, muss man sagen. Danach kommt noch das Saarland und dann irgendwann Frankreich. Ja. Also es ist von Mainz halt auch relativ weit weg. Mhm. Und es war eine Industriehochburg. Eben, Sie haben schon Opel erwähnt. Es gab Pfaff, die Nähmaschinenfabrik. Es war mal wirklich auch natürlich SPD-Stammland. Und mit diesen Industriearbeitsplätzen gehen der SPD eben auch die Wähler verloren. Und vor allen Dingen wissen ja auch die Menschen, die dort in der Industrie noch arbeiten, nicht mehr, ob die SPD noch ihre Partei ist. Also wir haben dort eine große Präsenz ja der amerikanischen Streitkräfte. Das ist witzigerweise im linken Programm auch erwähnt. Die fordern nämlich den Abzug dieser Streitkräfte, die aber in die Region eine Wertschöpfung pro Jahr von 2 Milliarden Euro bringen. Also ich glaube nicht, dass das den Linken in der Region helfen wird, unbedingt mit solchen Forderungen in den Wahlkampf zu gehen. Aber das ist eine Region, aus der wir auch immer wieder hören, die kommunale Finanzierung ist dort sehr kritisch. Wir haben mit Pirmasens eine Stadt, die immer wieder ganz oben im Ranking der verschuldetsten Städte in Rheinland-Pfalz auftritt. Und da hat die Landesregierung versucht, gegenzusteuern mit den Mitteln, die sie dafür eben bereitgestellt hat. Aber deshalb gibt es ja noch keine blühenden Landschaften. Also es gibt, glaube ich, ein doch ausgeprägtes Gefühl, dass man in gewisser Weise hängen gelassen wird und auch nicht die Perspektiven sieht. Das wäre mit dieser Batteriezellenfabrik sicherlich eine gute Sache gewesen, zu merken, okay, bei uns tut sich was, da siedeln sich Firmen an. Es gibt dort andere Firmen, auch in der Rüstungsbranche und so weiter, aber das reicht, glaube ich, nicht, um so dieses Gefühl, was dort herrscht, aufzufangen.
Aber Herr Steppert, hätte da Landespolitik überhaupt die Möglichkeiten, mehr zu reißen, oder könnte da ein Gordon Schnieder das Ganze mehr voranbringen als ein Alexander Schweizer, der es bisher nicht geschafft hat?
Tja, gute Frage. Also die großen Lösungen, also wir sehen ja auch eine Bundesregierung, die sozusagen mit sich ringt, an diesen großen Lösungen zu arbeiten und am bisher noch verhaltenen Erfolg der Bundesregierung, das ist ja einer der Gründe dafür, dass auch in Rheinland-Pfalz die Stimmung noch nicht gut ist. Also dass es in der Industrie schlecht läuft, diese wirtschaftliche Unzufriedenheit, die sich ja so über alles drüber legt, gerade in Industrieregionen wie im Süden des Bundeslandes, macht sich das ja besonders bemerkbar, dass die BASF in Ludwigshafen eben, also dass es der konjunkturell nicht gut geht, dass auch andere Unternehmen da eher schwanken. Und die Handlungsmöglichkeiten, um auf Ihre Frage zu kommen, die Gordon Schnieder hat, sind tatsächlich begrenzt. Er hört sich auch bei den Unternehmensbesuchen immer die Sorgen an, sagt dann immer, ich trage das nach Berlin, ich nehme das mit, ich höre mir das an. Aber letztendlich sind die Möglichkeiten, die er hat, tatsächlich einfach beschränkt.
Frau Heinze, da sind wir ganz schnell beim Einfluss der Bundespolitik. Wir reden viel über Spritpreise, über den Frust, Arbeitsplätze zu verlieren. Und wir sind auch ganz schnell dabei zu sagen, aha, Frust über die wirtschaftliche Situation führt zu Rechtsruck. Was ist da dran?
Ja, das ist natürlich ein bisschen zu kurz gedacht. Was ich sehr spannend finde, ist, dass, obwohl es jetzt dieses Kopf-an-Kopf-Rennen gibt in Rheinland-Pfalz, die Umfrageergebnisse für die AfD bei ungefähr 19% doch recht stabil sind. Trotz all der Skandale um Vetternwirtschaft etc., die es in den letzten Wochen gab. Und das deutet schon darauf hin, dass es die AfD geschafft hat, sich auch eine relativ stabile Stammwählerschaft aufzubauen. Und das lässt sich jetzt nicht mit ein oder zwei Faktoren nur erklären. In der Politikwissenschaft werden meistens verschiedene genannt. Ein zentraler Faktor sind häufig politische Einstellungen. Also natürlich muss ich irgendwie das gut finden, was die Partei da fordert. Und da sehen wir schon eine zunehmende Übereinstimmung von AfD-Wählenden und der Partei. Nicht nur in Rheinland-Pfalz, aber auch dort.
Wobei, da würde ich gerne einschieben, jetzt auch mal über die AfD hinaus. Ist den Leuten das, also bei der AfD, gut, die setzt sich eindeutig ab von den anderen Parteien, aber sonst ist den Menschen im Land, kriegen die mit, was landespolitische Parteien fordern, wie sie sich überhaupt unterscheiden, was den Unterschied für mich persönlich macht, ob die einen jetzt an der Regierung sind oder die anderen?
Doch, also es gibt ja auch auch bei jungen Menschen beispielsweise ein zunehmendes politisches Interesse und auch eine Informiertheit. Wir haben viele Tools mittlerweile, um festzustellen, wie gut passe ich inhaltlich zu einzelnen Parteien. Also das wird ja genutzt und es wird auch zunehmend genutzt. Themen spielen eine Rolle. Also es geht hier nicht nur um Kandidaten. Und diese Themen und Positionen spielen eben auch für Parteien wie die AfD eine Rolle. Es ist schon längst keine Protestpartei mehr. Das muss man sich klar vor Augen halten. Was ich so spannend finde bei so Hochburgen auch in Rheinland-Pfalz, ist beispielsweise in Kaiserslautern, dass die AfD natürlich versucht, auch diese Kontextfaktoren, die gerade schon besprochen wurden, wirtschaftliche Faktoren, aber eben auch politische Einstellungen vor Ort gezielt zu mobilisieren, also sich gezielt auch einzelne Orte auszusuchen, in denen sie gezielt Wahlkampf macht. Und da haben wir in Kaiserslautern zum Beispiel gesehen, dass direkt nach der Bundestagswahl eigentlich man direkt übergegangen ist in den Wahlkampf zur Landtagswahl. Und das geht jetzt schon eben auch auf.
Wäre das ein Vorbild für andere Parteien? Herr Butgereit.
Sicherlich nach der Wahl gleich weiterzumachen. Wenn man die nächste so nah vor der Brust hat, geht das. Aber ich glaube, wenn man jetzt von der Landtagswahl auf die nächste Kommunalwahl oder noch besser Bundestagswahl hinarbeiten würde, dann brauchte man, glaube ich, schon sehr viel Luft. Aber ich glaube, ein Faktor, dass die AfD so stabil ist, ist letztendlich auch, dass sie es geschafft haben, viele potenzielle Nichtwähler eben dann doch wieder zu Wählern und Wählenden zu machen, weil die sich vorher von der Politik irgendwie nicht angesprochen fühlten, aber von der AfD schon. Also ich denke, daraus resultiert ein gewisser Teil und man hat den Eindruck, auch ich war auf vielen Landesparteitagen und Wahlkampfveranstaltungen der AfD, dass sich auch das Publikum dort ändert. Es sind nicht mehr, ich sag mal, die älteren, vielleicht etwas verknöcherten Männer, die da sind und sauer sind, dass die D-Mark weg ist, sondern da sind jetzt auch ganz viele Frauen, es sind ganz viele junge Menschen da. Es ist das, was man vielleicht eher so als die Leute, die früher SPD gewählt hatten, so einsortieren würde und etwa also die in Anführungsstrichen kleinen Leute, die jetzt aber eine starke Stimme bei der AfD haben.
Wir sehen ja auch als Gegenkonzept, also bei der Bundestagswahl hatte die AfD ja in Kaiserslautern das höchste Zweitstimmenergebnis, aber bei der Erststimme konnte sich der SPD-Abgeordnete Matthias Miewes durchsetzen, der tatsächlich durch einfach wahnsinnig viel kümmern und vor Ort sein, der spricht dann auch pfälzisch, ist dann auch mal deutlich, sagt sowas wie, das finde ich auch scheiße, wenn Leute ihm ihre Sorgen äußern und versucht sich tatsächlich sehr einzusetzen. Also auch wieder eine Personifizierung, also dass man sozusagen eine Persönlichkeitsstrategie, also wenn man Figuren hat, über die man sozusagen auch die Partei anders besetzen kann, dann kann das auch dazu führen, sicherlich auch in der Zuspitzung, gewinnt sonst die AfD, kann das dazu führen, dass man, dass auch Volksparteien noch in diesen AfD-Hochbogen gute Chancen haben.
Gehen wir noch einmal kurz auf Themen an. Wir haben jetzt die Bildung in den Vordergrund gestellt, schon Gesundheitsversorgung und so weiter angesprochen. Gibt es jetzt noch ein Thema oder einen Aspekt, wo sich gerade die beiden Spitzenkandidaten noch mal stärker profilieren könnten in den letzten Tagen oder wo sie es dann in den vergangenen Tagen vielleicht getan haben?
Die Ähnlichkeiten sind frappierend, finde ich, auch wenn es darum geht, okay. Zum Beispiel die Entlastung bei Spritpreisen, was jetzt kein Landesthema ist. Ja. Aber genau, es war angesprochen, genau diese Geschichte um die Versorgung von Staatssekretären, die beurlaubt waren, das ist natürlich was, wo die Opposition draufhauen kann. Und grundsätzlich muss man ja sagen, die Opposition hat es einfacher, der Regierung vorzuwerfen, was sie nicht getan hat. Und bei Alexander Schweizer wird es halt ein bisschen schwer zu argumentieren, warum jetzt nach der Wahl alles besser werden soll, was in den letzten 35 Jahren eben liegen geblieben ist.
Na, und ich glaube, es hat auch wirklich was damit zu tun. Jetzt wird Herr Schweizer, also das sind ja einerseits, wir haben es schon angesprochen, dass er um die Grünen-Wähler wirbt, da sind die FDP-Wähler. Der ehemalige Landesvorsitzende Volker Wissing hat sich ja auch für Alexander Schweizer ausgesprochen. Er ist ja aus der FDP ausgetreten. Und ja, naja, er macht keinen Wahlkampf für ihn, aber wenn man ihn fragt, sagt er schon, dass Schweizer ein sehr guter Ministerpräsident ist und lobt die Entwicklung des Landes. Also das heißt, da ist der Staubsaugereffekt, den Christian Buttgereit angesprochen hat. Ich denke, es kommt aber vor allen Dingen auch noch darauf an, Schweizer wird vor allen Dingen betonen, dass er der Erfahrene ist. Und sicherlich darf man das auch nicht unterschätzen. Gordon Schnieder hat noch nie ein Ministerium geleitet, noch nie eine größere Verwaltung. Der war Bürgermeister einer sehr kleinen Gemeinde und das auch nur ehrenamtlich. Also das heißt, die Erfahrung in der CDU, auch wenn ich da jetzt zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen versucht mal rauszufinden, wer sind eigentlich die Leute, die in der CDU überhaupt ministrabel sind? Also wenn die dann in der nächsten Woche...
Ministrabel ist auch ein tolles Wort, ja.
Naja, aber also man muss ja darüber nachdenken, wenn eine Partei sehr sicher davor steht, in die Landesregierung zu kommen. Und vielleicht ist es auch ein positives Zeichen, dass man noch nicht nicht das Fell des Bären verteilt hat. Aber bislang hat man da keine besonderen Ideen oder keine Leute, die direkt genannt werden. Und Alexander Schweizer kann auf eine Regierungsmannschaft zurückgreifen mit sehr erfahrenen Leuten. Das ist Leute, die wirklich sehr genau wissen, was im Land passiert. Sicherlich gibt es da Probleme, aber handwerklich macht man denen nicht unbedingt was vor, was das Regieren betrifft.
Ja, Frau Heinze, die Erfahrung spielt eine Rolle. Dann gibt es noch sowas wie einen Amtsbonus. Gleichzeitig ist die SPD aber auch seit 35 Jahren an der Regierung und verteilt Sonderurlaube. Worauf sollten denn die beiden Spitzenkandidaten jetzt noch in den nächsten Tagen setzen, wenn man jetzt mal Wahlkampf strategisch denkt? Was sollten die besonders noch mal rausspielen?
Ich denke, die inhaltlichen Unterschiede zwischen den Kandidaten und ihren Parteien sind eigentlich schon klar geworden. Auf den letzten Metern wird es wahrscheinlich strategisch vor allem darum gehen, die Nichtwähler und Nichtwählerinnen zu mobilisieren. Und eben diejenigen, die sich noch unsicher sind oder die strategisch überlegen zu wählen, dann eben nicht die Grünen, nicht die FDP oder die Freien Wähler, die zu erreichen durch Wahlkampf vor Ort, durch Veranstaltungen, durch auch Social Media. Darauf wird es in den letzten Tagen wahrscheinlich am meisten ankommen.
Dann kommen wir zur Schlussrunde. Ich würde gerne mal einen Blick auf nach der Wahl werfen, unabhängig davon, wer jetzt den Ministerpräsidenten stellt oder wie viele Stimmen bekommt. Herr Steppert, fangen Sie doch mal an. Was muss die zukünftige Regierung als allererstes in Rheinland-Pfalz anpacken?
Ich glaube, die Bildungspolitik ist tatsächlich das, bei der die Landesregierung am meisten tun muss. Also ich glaube, es geht darum, das Thema Kita-Plätze, frühkindliche Bildung tatsächlich sehr stark anzugehen und die Schieflage, die es da im Moment gibt, was die Themen betrifft, sitzenbleibende Erstklässler, fehlende Sprachkompetenz, dass man da tatsächlich gegensteuert. Das ist ein ganz, ganz dickes Brett, weil man Fachkräfte finden muss. Es ist ja nicht so, dass man kein Geld ausgeben will, sondern man muss da einfach sehr grundlegend nochmal drüber nachdenken, wie man da eventuell mehr erreichen kann. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung.
Herr Buttgereit, was meinen Sie?
Bildung ist sicherlich wichtig, aber Bildung geht jetzt auch nicht jedem direkt was an, der gerade keine Kinder in der Schule hat. Aber Infrastruktur, die Menschen müssen zur Arbeit kommen, die müssen durchs Land fahren. Wir haben in Rheinland-Pfalz sehr viele kaputte Straßen, sehr viele kaputte Brücken. Kann man sagen, das haben andere Bundesländer auch, nur wir haben das dichteste Straßennetz in Deutschland und dementsprechend eben auch ein sehr dichtes Netz an Instandhaltungsmaßnahmen, die längst überfällig sind. Und das sind ja auch Dinge, die Menschen sofort merken. Passiert da jetzt Fortschritt, wenn die Straße geteert wird, oder passiert da jahrzehntelang nichts? Also da könnte eine Regierung beweisen, dass sie handlungsfähig ist, weil oder obwohl sie eine große Koalition ist.
Frau Heinze, was meinen Sie, was könnte die Leute dazu bringen, auch wieder eben an so eine Handlungsfähigkeit zu glauben? Welche Themen müssten da angepackt werden?
Eben genau die Themen, die als wichtig erachtet werden, und das sind eben derzeit vor allem Bildung, Wirtschaft und auch Soziales. Was ich spannend finde, wir haben jetzt sehr viel über Bildung gesprochen, aber es betrifft ja vor allem auch junge Menschen, auch 16- und 17-Jährige, die nicht wählen gehen können. Und das ist zum Beispiel etwas, das schon auch ungefähr 64.000 Menschen in Rheinland-Pfalz bewegt, die zur Europawahl wählen gehen konnten, aber eben irgendwie jetzt nicht in Rheinland-Pfalz den Landtag mitbestimmen dürfen. Das ist schon was, das muss man auch im Hinterkopf behalten, dass hier natürlich auch durch die Demografie klar viel entschieden wird über jüngere Menschen, die nicht mitbestimmen dürfen.
Das wäre ja was man möglicherweise auch über die Parteigrenzen hinweg ganz gut entscheiden könnte dann nach der Wahl. Entscheidung auf den letzten Metern. Rheinland-Pfalz wählt, hieß das Forum heute. Mit dabei waren Christian Buttgereit, Landtagskorrespondent beim SWR, Dr. Anna-Sophie Heinze, Politikwissenschaftlerin an der Uni Trier und Timo Steppert von der FAZ, auch Landeskorrespondent für Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Eva Röder. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.